der Jahreszeit entsprechend haben wir heute eine angekündigte Überraschung zu Gast. Dr. Barbara Grubner ist Kulturanthropologin und Psychoanalytikerin in Ausbildung. Sie hat promoviert mit einer Dissertation zum Thema Gabe und Geschlecht, war dann tätig in der Gleichstellungsarbeit, 5 Jahre lang wissenschaftliche Geschäftsführerin im Zentrum für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung der Philipps-Universität Marburg in Hessen. Danach hat sie wissenschaftliche Arbeit geleistet in Drittmittelprojekten zu den Themen Antifeminismus, Rassismus und Postpolitik in Marburg und Wien. Derzeit arbeitet sie als Lehrbeauftragte an der Uni Wien und ist Kandidatin im Linzer Arbeitskreis für Psychoanalyse. Willkommen, liebe Barbara. Ich sage nur vielleicht noch einen Satz. Ich glaube, Barbara Grubner bringt eine Expertise mit, die äußerst interessant ist für die Fragestellungen, die uns in diesem Semester beschäftigen. Sie erinnern sich die Lust, die Unlust, die Lust manchmal begleitet. In der Terminologie von Jacques Lacan heißt das auch das Genießen, eine Unlust, an der die Leute aber trotzdem so festhalten, als ob sie eine Lust wäre, so wie die Zornigen, die man nicht beruhigen kann, die ärgern sich zwar über ihren Zorn, aber hergeben wollen sie ihn auch nicht. In diesem Sinn und mit einer stark auf die Sexualität und die Frage der Geschlechter orientierten Perspektive arbeitet Barbara Grubner und deswegen halte ich das für sehr vielversprechend für viele Interessen, die vielleicht bei Ihnen im Laufe dieses Semesters wach geworden sind. Der Titel von Barbara Grubners Vortrag lautet, wie Sie vielleicht schon wissen, die Desorientierung der Sexualität und das weibliche Genießen. Warum die Psychoanalyse lästig und dennoch eine frohe Botschaft ist. Aber bitte.
Ja, vielen Dank für die nette Vorstellung. Danke, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich darüber, über das weibliche Genießen, weil ich leider nicht so viel sagen über die Desorientierung der Sexualität, hoffentlich mehr. Was das Genießen betrifft, werde ich eher über das Genießen ohne Genießen sprechen. Genau. Und ich möchte gern 3 Teile bringen. Die Psychoanalyse als ungebetener Gast, dann etwas über die postödipale Gesellschaft und über Sex in echt. Genau, ich würde gern beginnen mit einer Anekdote, die Alenka Zupančič in ihrem Buch erzählt, dem Buch Was ist Sex? Und die sich auf die Frühzeit der Psychoanalyse bezieht. Angeblich soll es sich zugetragen haben, dass als Freud zum ersten Mal über die infantile Sexualität gesprochen hat, im Kreis seiner Kollegen, es im Saal einen riesen Tumult gegeben hat. Die Zuhörer waren empört, sie haben Schmährufe hinausgerufen und die den Saal verlassen haben, da haben einige noch vor ihm ausgespuckt. Und in diese Erregung soll der Moderator folgende kalmierenden Worte hineingesprochen haben. Aber meine Herren, ich bitte Sie, wir sind hier doch nicht auf einer politischen Veranstaltung. Und Zupančič bringt dieses Beispiel, um natürlich genau das Gegenteil zu behaupten. Sie sagt, schon damals haben die Zuhörer sofort verstanden, dass die Psychoanalyse ein durch und durch politisches Unternehmen ist. Und genau deshalb sorgt sie auch heute, mehr als 100 Jahre später, immer noch für Ärger und für Aufregung. Samu Tomschitz sagt, die Psychoanalyse ist und bleibt vor allem eines, ein ungebetener Gast. Diese beiden, Alenka Zupančič und Samu Tomschitz, stammen aus der Laibacher Lacan-Schule. Das ist so eines der frühen Seminare, die es auf Deutsch jedenfalls auch gibt. Eine Tradition der psychoanalytischen Kulturtheorie. Der prominenteste Vertreter ist Slavoj Žižek, aber es gibt noch eine Reihe anderer. Mladen Dolar, Renata Saletzl und eben die beiden Alenka Zupančič. Und die nächste Generation ist dann Samu Tomschitz. Und was diese Schule auszeichnet, ist, dass sie eine psychoanalytische Macht- und Ideologietheorie ausgearbeitet hat, die heute international weitergedacht wird. Was aber ist die politische Sprengkraft der Psychoanalyse? Die Laibacher behaupten, dass sie darin liegt, dass die Psychoanalyse aufdeckt, was Sexualität in Wahrheit ist. Sie betonen, dass die Freudsche Psychoanalyse unter Sexualität nicht bestimmte Praktiken oder bestimmte Identitäten versteht und dass es Freud auch nie darum gegangen sei, dass man alles und jedes auf sexuelle Motive zurückführen kann. Sexualität ist vielmehr der Name für eine Desorientierung im menschlichen Sein. Sie ist nichts anderes als eine Inkonsistenz, eine Störquelle, die uns von innen heraus korrumpiert, so sagt Zupančič. Und Samo Tomšić hat auch eine schöne Formulierung gefunden. Er sagt, Sexualität ist die Abweichung von einer nicht existierenden sexuellen Norm. Der Skandal der Psychoanalyse liegt jetzt aber darin, dass sie ständig auf unsere Versuche hinweist, genau diese Inkonsistenz im Subjekt, in der Gesellschaft, vor uns selber zu verbergen. Und das Werk von Jacques Lacan, so diese Denkerinnen, dreht sich letztlich um nichts anderes als um diese Inkonsistenz, die die Sexualität ist. Jacques Lacan hat die Freudsche Psychoanalyse mit den Mitteln der Sprachwissenschaft neu formuliert und er behauptet, Sexualität lässt sich nur ausgehend von der Sprache verstehen. Nicht deshalb, weil wir ständig über Sex sprechen oder weil wir der Sexualität diese oder jene Bedeutung geben, sondern weil die Sprache einen Riss im Subjekt verursacht, um den herum sich der menschliche Trieb entwickelt. Nach Lacan gibt es also eine Form der Entfremdung oder Enteignung, die von der menschengemachten Herrschaft, Ausbeutung, Hierarchie, soziale Ungleichheit unterschieden werden muss. Allerdings lautet seine These, dass diese Entfremdung, die uns von der Sprache zugefügt wird, der privilegierte Ansatzpunkt für die menschengemachte Herrschaft ist. Und zwar so, dass er sagt, oder dass man sagen könnte, je weniger wir von ihr wissen wollen, je weniger wir die Desorientierung im Subjekt zur Kenntnis nehmen, desto unerbittlicher kann dort Herrschaft ansetzen. Wenn man jetzt aber, wie es die Laibacher vorschlagen, Ideologie auf diese Weise neu denkt, nämlich als Schnittstelle von Entfremdung und Ausbeutung, was folgt dann daraus für emanzipatorische Politik? Und das möchte ich heute gern andiskutieren. Ja, dieser internationale Denkzusammenhang, den ich vorher erwähnt habe, der die Thesen der Laibacher weiterdenkt, den es heute in Amerika und in Italien und auch in Belgien, also wirklich international hier gibt. Dieser Denkzusammenhang spricht heute davon, dass wir in einer postödipalen Gesellschaft leben. Und damit ist gemeint, dass wir heute anders zu Subjekten werden als noch vor einiger Zeit. Und zwar deshalb, weil sich die Art und Weise geändert hat, wie wir mit den Regeln der Gesellschaft vertraut gemacht werden oder wie die nachfolgende Generation in die Gesellschaft eingeführt wird. Die alte ödipale Ordnung setzte auf Verbot und Verzicht. Für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben hat sie einen ganz offen sichtbaren Preis verlangt. Du musst dich unterordnen. Die heutige postödipale Gesellschaft ist keine Verbotsgesellschaft. Schon in den 1970er Jahren hat Michel Foucault eine ganz neue politische Rationalität heraufdämmern gesehen, eine neoliberale Rationalität, von der er sagt, dass sie die Menschen ganz anders in die bestehende Ordnung einbindet, im Wesentlichen über Anreize, sich selbst zu optimieren. Aber wie funktioniert das eigentlich? Wie werden wir dazu gebracht, uns ohne Androhung in die bestehende Ordnung einzufinden. Hier setzen die Theorien zum Posttribalen an. Und sie behaupten, dass es dafür einen Andockpunkt im Subjekt braucht. Eine Stelle im Subjekt, die dafür sorgt, dass die Anrufungen auf fruchtbaren Boden fallen. Und diese Instanz ist das Über-Ich. Das Über-Ich hat sich, so wie die ganze Gesellschaft, in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Für die alte ödipale Gesellschaft beschreibt Freud das Über-Ich als eine psychische Instanz, mit der wir die elterlichen Verbote oder eher die väterlichen Verbote verinnerlichen. Deswegen nennt er das Über-Ich manchmal auch unser Gewissen. Heute aber, so die These, ist das Über-Ich eine ganz andere innere Instanz, nämlich eine, die uns befiehlt, unser Genießen zu maximieren. Gemeint ist damit nicht, dass heute jeder nur mal seinen Genüssen frönt und dabei seine sozialen Pflichten vernachlässigt. Die Diagnose ist weitaus düsterer. Es ist das Genießen selbst, das heute unsere vorrangige soziale Pflicht geworden ist. Wir schulden es unseren Familien, unseren Freundinnen, wir schulden es uns selbst, dass wir möglichst viel und umfänglich genießen. Wer nicht genießt, hat irgendetwas falsch gemacht. Und auch in der Kulturwissenschaft ist das ein großes Thema. Elisabeth Katschnick-Fasch hat einmal nachgezeichnet, wie in den 1990er Jahren Lebensgenuss zum wichtigsten kulturellen Kapital aufgestiegen ist. Heute kann man das vielleicht nirgendwo deutlicher sehen als auf Online-Dating-Plattformen. Dort gibt es fast nur vollumfänglich genießende Subjekte. Wer nicht genießt, ist schwierig, wird vielleicht auch hier niemanden finden. Und deswegen findet man dort auch ein ganz häufiges Motto, das in den Profilen auf die eigene Besonderheit hindeuten soll. Und es lautet ganz oft Carpe Diem, also genieße den Tag, nütze den Tag. Das Genießen ist, so sagt die postödipale Debatte, heute der Zugriffspunkt für Herrschaft. Wir müssen dafür nicht mehr diszipliniert werden, sondern die neue Ordnung greift auf unheimliche Weise direkt auf unser Intimstes zu. Samu Tomschitz schreibt dazu, in their seemingly private enjoyment, subjects work for the system. Und dieser Zugriff wird verständlich, wenn wir das Verhältnis sozusagen der Autorität zum Genießen nochmal genauer betrachten, also diesen Wandel der sozialen Autorität. In der Verbotsgesellschaft, also in der alten ödipalen Gesellschaft, ist es der Vater, der die soziale Autorität verkörpert. Also wenn es hart auf hart kommt, spricht er ein Machtwort. Er sagt ja oder nein, er sagt hopp oder drop. Und dann muss er das nicht weiter begründen. Sein Wort gilt, weil er es so und nicht anders verfügt hat. Das gesellschaftliche Geschehen ist vom Gesetz des Vaters oder der Väter beherrscht. Väter der Familien, Väter der Nationen, Religionsväter, Väterprofessoren, Vätermediziner, Liebhaberväter. So hat es einmal die feministische Psychoanalytikerin Lucy Rigueret ausgedrückt. In der postödipalen Gesellschaft sieht es deutlich anders aus. Es gibt sie weiterhin, die herrischen Autoritätsfiguren, aber das gesellschaftliche Ideal sind sie längst nicht mehr. Institutionen und öffentlicher Diskurs stehen heute für Mitsprache, für Transparenz und für die freundliche Einladung. An die Stelle des Machtwortes ist etwas anderes getreten, nämlich ein Wissen, das uns von Experten und Expertinnen nahegebracht wird. Dieses Wissen fordert jetzt nicht mehr dazu auf, dass wir soziale Konventionen um ihrer selbst willen einhalten sollen, sondern es appelliert an unsere Einsicht in die Begründetheit, in die Vernünftigkeit von Maßnahmen und Verhaltensweisen. Das Expertenwissen macht uns mit den Wirkungen unserer eigenen Handlungen vertraut und dann sollen wir eine letzte Entscheidung selbst treffen. Das heißt, wir befinden uns in der Welt der Liberalisierung, die auf den Sturz der väterlichen Autorität folgt. Und diese Welt der Liberalisierung ist ja nicht zuletzt auch von den neuen sozialen Bewegungen erkämpft worden. Und wir haben sicherlich wenig Grund, hier das Rad zurückdrehen zu wollen. Aber, und darauf macht die postliberale Debatte aufmerksam, es taucht hier ein Problem auf. Die Liberalisierungen haben eine Kehrseite. Die Herrschaft ist nicht einfach der Selbstbestimmung gewichen, sondern die Herrschaft hat ihre Form verändert. Es zeigt sich, dass es ziemlich schwierig ist, sich gegen die Expertenautorität aufzulehnen. Und an dieser Stelle bringt Slavoj Žižek immer das folgende Beispiel. Der Vater sagt heute nicht mehr zu seinem Kind, du musst am Sonntag zu Oma mitkommen, ob du willst oder nicht, sondern er sagt, du musst am Sonntag nicht zu Oma mitkommen, aber bedenke, dass sie darüber sehr traurig sein würde. Wir können aber auch an ganz andere Dinge denken, zum Beispiel an die freundliche Einladung in unsere Chefetagen, wo uns immer sehr geduldig zugehört wird und auch dann genauso freundlich wir hingewiesen werden auf die Sachzwänge, die es leider verunmöglichen, dass wir eine Gehaltserhöhung bekommen, dass wir eine Arbeitsentlastung bekommen oder was auch immer. Und sogar unsere Politiker sprechen heute so, als ob sie eher Zuschauer jener Politik sind, die sie doch eigentlich gestalten sollen. Zum Beispiel, wenn Karl Lauterbach vor kurzem nachts um eins zu Long Covid twittert, wir müssen endlich Therapien entwickeln mit 10 Rufzeichen, dann wirkt es fast so, als ob er nicht selbst der Gesundheitsminister wäre und damit der Hauptverantwortliche dafür. In der Expertengesellschaft sind die Herrschaftsverhältnisse nicht verschwunden. Herrschaft ist aber im Untergrund verschwunden. Sie ist ungreifbar, sie ist gesichtslos geworden. Vor allem aber gestaltet die Expertenautorität unser Genießen völlig neu. Das väterliche Verbot zielt ganz deutlich auf den Triebverzicht. Wir müssen unser Genießen zugunsten gesellschaftlicher Regeln einschränken. Die Expertenautorität steht aber unserem Genießen gerade nicht im Weg. Sie verbietet es nicht, sondern sie gibt Anleitungen, wie wir unser Genießen auf gute, auf gesunde, auf effiziente Weise verwirklichen können. Genießen wird jetzt zu einer Angelegenheit des richtigen Wissens, der richtigen Technik, der richtigen Handhabung. Der springende Punkt ist, dass das Genießen in der postliberalen Gesellschaft als etwas erscheint, dem man sich zielstrebig annähern kann, das jeder aus eigener Kraft sicherstellen kann. Und hier müssen wir zu Lacans zentraler Einsicht zurückkehren, dass hinter der menschengemachten Herrschaft noch eine andere Art der Entfremdung existiert, nämlich eine Desorientierung im Subjekt, die uns als sexuelle Wesen kennzeichnet. Wir begehren, sagt Lacan, weil die Sprache eine Fremdheit in uns erzeugt, die eine direkte Befriedigung, ein volles Genießen für uns unmöglich macht. Aber diese Unmöglichkeit ist zugleich die Voraussetzung dafür, dass wir trotzdem genießen können, nämlich auch als sprachliche Wesen. Wir genießen zwar nie vollumfänglich und auch nicht zielsicher geplant, aber immer wieder, manchmal im Vorübergehen, oft in unvorhergesehenen besonderen Momenten. Es gibt also eine paradoxe Formel für unser Genießen und sie lautet, der sprachlich bedingte Verlust setzt das Begehren in Gang und das Begehren kreist fortan um das vermeintlich verlorene volle Genießen. Das aber bedeutet, es ist genau die Unmöglichkeit, die Genießen verheißt und die unserem Begehren eine Richtung gibt. Das Credo des Expertendiskurses, dass es also einen fachgerechten Zugang zum Genießen geben könnte, führt das Subjekt daher in eine Sackgasse. Denn so sagt Lacan, das Subjekt kontrolliert sein Genießen nicht, es ist seinem Genießen vielmehr unterstellt. Deshalb kritisiert Lacan auch schon Ende der 60er Jahre die Expertenautorität und ihre Tyrannei des Wissens, wie er schreibt. Denn sie drückt für ihn nichts anderes aus als den Gestaltwandel von Herrschaft, der den Übergang zur spätkapitalistischen Produktionsweise begleitet. Nicht der Sturz des Vaters ist hier das Problem, sondern dass mit dem Sturz des Vaters zugleich auch die Schranke entsorgt wird, die das Subjekt von seinem Genießen trennt. Auf diese Weise wird das Expertenwissen zum Motor einer Über-Ich-Instanz im Subjekt, die Žižek als bösartig, ja sadistisch bezeichnet. Denn sie verstrickt das Subjekt in einen gnadenlosen Imperativ zur Optimierung des Lusterlebens und sie sanktioniert das ständige Scheitern daran. Die Entsorgung der Schranke, die Entsorgung der Unmöglichkeit führt daher nicht zur Freisetzung der Lust, sondern zu einem Genießen ohne Genießen und zu einem Schwinden unseres Begehrens. Ja, soweit ein paar Befunde von den Laibachern und der prostudibalen Debatte. Und was mich daran interessiert, an diesen Befunden, ist, dass sie dazu einladen, nochmals neu über emanzipatorische Politik nachzudenken. Und ich würde das gerne anhand eines Aufklärungsbuches machen, das vor kurzem erschienen ist, letztes Jahr. Das Buch Sex in Echt. Und also dieses Buch war im Sommer Diskussionsmaterial in einer psychoanalytisch-tiefenhermeneutischen Gruppe, an der ich teilgenommen habe. Und ich habe es ausgewählt, weil ich glaube, dass es ein paar Engpässe illustriert, um die es in der postmodernen Debatte geht. Es sind zwei Autorinnen, Nadine Beck und Rosa Schilling. Und es ist ein progressives Aufklärungsbuch. Es gehört sozusagen in die emanzipatorische Sexualpädagogik. Man kann sagen, es ist der aktuellste Stand davon. Und Nadine Beck ist eine Sexpertin, so bezeichnet sie sich, und Rosa Schilling eine Aktivistin und Sexualpädagogin. Und dann gibt es noch Sandra Bayer, die die Illustrationen gemacht hat. Das gibt es jetzt in der dritten Auflage. Und genau, es war heuer für den Jugendliteraturpreis nominiert. Ich weiß aber nicht, ob es gewonnen hat, ich glaube nicht. Genau, so sieht es aus. Offene Antworten auf deine Fragen zu Liebe, Lust und Pubertät. Danke. Ich muss das ein bisschen so hinsetzen. Genau, also ich glaube, dass dieses Buch kritisiert werden sollte. Allerdings nicht deswegen, weil es die Menschen zwangs- oder frühsexualisiert, wie es vom konservativen und rechtspopulistischen Lager seit langem beklagt wird, wenn es um die progressive oder emanzipatorische Sexualpädagogik geht. Das Lager ist sehr, sehr gespalten. Ich glaube, dass es auch eine dritte Position dazu geben kann. Sie ist allerdings im Moment vor allem kritisch und ich werde kritische Punkte herausziehen. Mir stellt sich die Frage, vor allem was die im Buch unterstützte Vision der Emanzipation nicht zu fassen bekommt und an welchen Punkten sie möglicherweise in ihr Gegenteil kippt. Das Buch Sex in Echt hat zwei Anliegen. Es möchte ungeschminkt und sachkundig über Sexualität, Körper und Geschlecht sprechen. Und es möchte Jugendlichen einen selbstbestimmten Zugang zur Sexualität eröffnen. Vom Stil her ist eine interessante Mischung aus jugendlichen Social Media Jargon und Sexpertise. Genau, und dann diese Illustrationen, so, weiß ich nicht, so eine bestimmte Art von Graphic Novel Style vielleicht. Ich möchte in das dritte Kapitel reinschauen und noch vorher sagen, worum es am Anfang geht im Vorwort. Also das Buch beginnt damit zu sagen, dass Sex zwar allgegenwärtig ist, aber trotzdem bis heute ein Thema, über das die meisten nicht genug oder Falsches wissen. Und das Buch möchte hier weiterhelfen. Es möchte klare und unverblümte Antworten geben. Also das sind Zitate aus dem Buch. In der Einleitung dann im ersten Abschnitt, der heißt Sex in Echt, Enjoy the Ride, beginnt es mit Glückwunsch, du hältst ein Buch in den Händen, das dir den Weg durch die Pubertät und in ein selbstbestimmtes Sexleben zeigen kann. Sei es Sex mit dir selbst, Sex mit anderen oder Sex in Gedanken. Wir wollen dir mit Tipps und Infos zur Seite stehen. Und wir wollen dich beim lustvollen Kennenlernen deines Körpers und deines Sex freundschaftlich begleiten, dir erzählen, wie du Spaß daran haben und Probleme vermeiden oder lösen kannst. Genau. Dann geht es darum, dass man sich nicht schämen muss, wenn man sexuelle Lust hat und darum, Zitat, wichtig ist, dass du lernst, Gefühle und Grenzen zu erspüren und zu äußern. Im dritten Abschnitt, wo ich gerne reinschauen möchte, beginnt es mit Body Positivity, also als einer politischen Bewegung, die dafür eintritt, dass wir alle Körper akzeptieren, egal wie sie aussehen. Und es sind dann so Tipps drinnen, was man tun könnte, wenn der Crush einen aber hässlich findet. Dann steht Scheiß drauf, dein Körper ist großartig, so wie er ist. Und Sex haben und genießen dürfen alle, nicht nur die, die schön und sexy in den Augen einiger sind. Genau. Das Buch ist... Genau, hier geht es dann um Genitalien, verschiedene Formen der Genitalien. Das steht so, ist sozusagen die Seite neben den Genitalien und sie ist überschrieben mit Was bin ich, was habe ich zwischen den Beinen? Gender und Genitalien. Sozusagen eine Kritik daran, dass unsere Genitalien scheinbar auf unser ganzes Leben große Auswirkungen haben. Hier geht es dann um die Rosa-Blau-Stereotypen und vor allem um die Infragestellung des binären Geschlechtersystems, der Zweigeschlechtlichkeit, was typisch männlich und weiblich ist, und die Einengung dieses Systems. Und dann steht hier, dass wir das heute aber, oder die Autorinnen, nicht mehr so finden, alle dürfen stark und schwach sein. Und am Ende der Satz, jede Person findet im Laufe des Lebens eine für sich passende Geschlechtsidentität. Die ist so, wie du es fühlst, richtig. Genau. Dann wird hier erklärt, was nicht-binär, was trans und cis bedeutet. Sozusagen CIS als diesseits der Geschlechternorm, also der Normalfall, und trans wäre so falsch einsortiert, sozusagen. Genau. Also hier gibt es eine Infragestellung der Anatomie und der Auswirkung auf die Geschlechtsidentität. Genau. Und ich überspringe jetzt zwei Kapitel, in denen es um LGBTQIA+ geht, also um die Geschlechtsidentitäten, Vielfalt und um die sexuellen Orientierungen, Homosexualität, Heterosexualität und so weiter. und komme zu einem, Intergeschlechtlichkeit wird noch erklärt, genau. Aber ich möchte gerne hier ist die Schwierigkeit, da sind immer so kurze Geschichten von Kindern, die sozusagen unter der Zuordnung gelitten haben und dann mit zum Beispiel dem Wort nicht-binär, das hat dann für sie gepasst. Genau, ein wichtiges Merkmal von dem Buch sind auch die vielen Übungen, die es darin gibt. Hier zum Beispiel: Schnapp dir einen Spiegel und mal dein Genital auf. Wie sind deine liebsten Bezeichnungen dafür? Schreibe sie darunter. Und da gibt es vorher auch schon viele andere. In welchen Momenten hast du schon Lust gehabt? Ist zum Beispiel eine Übung: Schreibe es auf. Oder woran erkennst du, dass du Lust oder keine Lust hast? Oder male deinen ganzen Körper mit Brusthaaren und allem drum und dran. Ah, das ist verkehrt. Hier geht es um Schwellkörper. Und jetzt sind wir bei dem Abschnitt Let's Talk About Sex, Baby, heißt er. Und hier sieht man also Stellungen, Berührungen, Penetrationen. Und daneben steht dann, wo beginnt Sex und was ist das erste Mal und wie kann ich das erkennen? Diese unterlegten Sachen, die sind schon im Buch so, also die sind nicht von mir. Dein erstes Mal Sex ist dann, wenn du es so nennst. Genau. Also es plädiert für sehr viel Offenheit, für sehr viel Individualität. Genau. Genau, also hier in der zweiten Hälfte ist Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen. Um tollen Sex zu haben, musst du nicht perfekt oder möglichst sexy aussehen. Es geht vielmehr darum, dich sexy zu fühlen. Genau. Und hier beginnt dann der Abschnitt, wo es um Reden geht. Hier beginnt mit einer Geschichte von jemandem, der draufgekommen ist, dass das Reden eben hilft auch, um nicht mehr vielleicht so mit der Aufregung umzugehen und so weiter. Und darum geht es sehr viel in dem Buch, Reden, 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 Communication is key, weil einfach, wenn wir erregt sind, unser Kopf oft nicht so mitspielt und so weiter. Und hier geht es um Konsens und dass einmal Ja sagen nicht heißt, dass man immer Ja sagt. Also Grenzen zu wahren. Genau. Und es gibt eine Reihe von Tipp sozusagen, ihr könnt die Hand des Gegenübers dorthin führen, wo es sich gut anfühlt. Ihr könnt digital Bilder verschicken und auch kurze Videos und so weiter. Lest eure Körpersprache. Wenn wir genau spüren, was bei uns selbst los ist, können wir das auch besser unserem Gegenüber mitteilen. Und dann da unten, man soll sich die Sexpartner sehr genau aussuchen, weise wählen. Und der Vorteil von Freundschaft Plus, weil man da Vertrauen schon hat und. Interessant ist auch, da kann man die Lieblingswörter für Sex aufschreiben. Hier sind die 1000 Arten der Stimulation aufgelistet. Und mir hat gefallen, irgendwo in der Mitte, Blowjob, wenn dir das zu viel nach Arbeit klingt, nenne es Blowment. Genau. Ja, also Ich gebe es vielleicht nachher auch durch, dass man sich das irgendwie besser vorstellen kann, wie das so aufgebaut ist. Es geht nachher noch ein großes Kapitel über Sextoys und dann gibt es nochmal ein riesengroßes Kapitel über Pornografie. Und dann das letzte heißt Happy End. Das Buch endet mit den Worten, Gratulation, du hast es geschafft. Du und dein Körper, deine Sexualität und alles, was dich ausmacht, du bist richtig so, wie du bist. Genieße es. Genau. Ja, ich würde gerne das Buch kurz kommentieren. Ich habe drei Punkte mir herausgeschrieben. Auffallend ist, dass Sex in echt sehr unprüde, ganz tabulos ist. Diese Autorinnen würden sicherlich nicht den Raum verlassen, wenn es um kindliche Sexualität geht. Im Gegenteil, sie bejahen die Lust, sie laden ein zur Erkundung und zur Erweiterung der Lustmöglichkeiten. Und sie haben auch das wichtige Anliegen, Diskriminierung, Überwältigung, Gewalt anzusprechen. Zugleich aber stellt sich die Frage, warum das sexualaufklärerische Wissen auf eine Weise vermittelt wird, bei der nichts offen bleibt, wo alles ausgesprochen werden kann und wo jede Scham überwindbar erscheint. Und ich habe eben drei Kritikpunkte, die ich an dem Buch anbringen würde. Nämlich zum ersten, mein Eindruck ist, Sex in echt durchzieht ein ganz starker Widerspruch. Es geht auf freundlich, kumpelhafte Weise an die Sache heran. Es wird betont, dass man ganz offen an Sex herangehen soll, dass alles so okay ist, wie man es fühlt. Niemand soll sich zu irgendetwas gedrängt fühlen. Andererseits gibt es ein richtiges Wissen über den Sex und eine gute Handhabung, wie jeder zu tollem Sex kommen kann, der das will. Also es werden auch Aromantik und Asexualität werden auch behandelt. Die betonte Nicht-Norm, die der Ausgangspunkt und das Ideal ist, verlangt aber paradoxerweise das Befolgen sehr differenzierter Anweisungen. Also es braucht viel Kenntnis, es braucht viel Übung und es braucht viel Innenschau. Und dieses neue Regelwerk geht mit der Aufforderung einher, dass man sich selbst auf eine bestimmte Weise wahrnimmt, dass man sich bis ins intimste Detail vermisst. Also im Sinne von sich vermessen. Das Buch fordert meiner Ansicht nach recht aufdringlich zur Arbeit am eigenen sexuellen Selbst auf, zur Einordnung des eigenen der eigenen Genitalien, der eigenen Geschlechtsidentität, der eigenen Empfindungen, um sie dann anderen mitteilen zu können. Mich hat es manchmal eher erinnert an, ich weiß nicht, ob Sie die britische Serie Black Mirror einmal gesehen haben, da gibt es eine Folge, das transparente Ich. Mich hat es eher daran erinnert, als an eine sexuelle Begegnung, bei der ich von einem anderen berührt werden könnte. Der zweite Engpass, wie ich finde, liegt in der Thematisierung von Geschlecht und Geschlechtlichkeit. Was man in dem Buch deutlich scheitern sieht, ist das Anliegen, Geschlecht zu entbiologisieren. Also eine lange Debatte in der feministischen Diskussion seit 40 Jahren, Geschlecht nicht an die Biologie zu knüpfen. Paradoxerweise wird Geschlecht hier sehr eng an die Genitalien geknüpft. Und dieser starke Fokus auf multiple, auf diverse Geschlechtsidentitäten muss hier zwangsläufig immer auch die harte Wahrheit der Genitalien bestätigen. Ja, daher ist auch in dieser Übung, wo es um die Gender Identity geht, auch die Frage wichtig, wie sehen deine Genitalien aus? Dasselbe gilt für den Einsatz gegen die binäre Geschlechternorm, also gegen die Mann-Frau-Bub-Mädchen, Einteilung. In dem Buch wird von Mädchen und Buben nur im Zusammenhang mit Transidentität gesprochen. Danach werden geschlechtsneutrale Begriffe verwendet oder es wird gesprochen von Menschen mit Uterus und Menschen mit Penis. Und das ist eine krasse Bindung an die Anatomie in genau dem Moment, wo maximal von ihr befreit werden soll. Der dritte Punkt, die Konflikthaftigkeit, das erscheint mir an dem Buch am kritikwürdigsten, nämlich das Schwinden der Konflikthaftigkeit im Feld von Sexualität und Geschlecht. Konflikte treten ausschließlich als Zumutungen auf, die von außen an uns herangetragen werden und die wir durchschauen und überwinden sollen. Und das zieht zwei Probleme nach sich. Zum einen wird damit ein sehr hoher Anspruch formuliert. Erkenne die Täuschungen, auf die du zum Beispiel in medialen Darstellungen triffst, also die Instagram-Schönen, so ein Beispiel in dem Buch, manipulieren mit Filtern. Lerne deinen Körper so, wie er ist, schön zu finden und dich sexy zu fühlen. Und zum anderen heißt es, jede Person könne eine für sich passende Geschlechtsidentität finden. Dann muss es mir komisch erscheinen, wenn meine eigene Identität, wie es üblicherweise der Fall ist, letztlich immer auch scheitert. Zum anderen wird hier stillschweigend angenommen, dass die Entnormierung in der Gesellschaft, in den Köpfen, die Konflikthaftigkeit überwinden und aufheben kann. Meine Kritik ist, dass damit solche Konflikte unsichtbar werden, die sich nicht auf soziale Normen eng führen lassen. Also Konflikte, die mit dem strukturellen Geschlechterverhältnis zu tun haben und Konflikte, die auf die Singularität meines Begehrens hinweisen. Man könnte es auch so ausdrücken, die selbstbestimmten Subjekte, die Sex in echt anspricht, durchzieht keine Konflikthaftigkeit und kein Unbewusstes. Es schwinden damit eigensinnige, subjektive Auseinandersetzungen zugunsten eines Wohlbefindens, das scheinbar für alle passend ist. Und hier, so glaube ich, kippt die Vision der Emanzipation in eine ziemlich direktive Form des Wissens und führt eine ganz neue Normierung ein, die jetzt aber für Emanzipation einsteht. Statt expertokratischen Regierungsweisen etwas entgegenzusetzen, ist Sex in echt eher ein Ausdruck davon. Und damit möchte ich auf die Laibacher Lacan-Schule und auf die postödipale Debatte zurückkommen. Dort ist heute von einer Ideologie des Wohlbefindens die Rede, auch von einer Biopolitik des Genießens. Und damit ist nicht einfach gemeint, dass die Individuen beschnitten werden. Das wäre eher der liberale Einwand, der rechtskonservative Einwand. Es geht dieser Debatte nicht um Individualität, sondern um Subjektivität. Die Kritik der postödipalen Debatte ist, dass das Expertenwissen das Subjekt seiner Unmöglichkeit beraubt. Das heißt, hier wird nicht die Freiheit einer Freiheitspartei gefordert, sondern sie stellt sich gegen die Auslöschung der Inkonsistenz des Unmöglichen. Denn diese Auslöschung verbindet das transparente Wissen mit dem Phantasma des reibungslosen kapitalistischen Getriebes. Und hier, glaube ich, liegt die wichtige Lästigkeit der psychoanalytischen Ideologietheorie, nämlich, dass sie hartnäckig darauf hinweist, dass die Singularität unseres Begehrens eine wichtige Rolle für die emanzipatorische Politik spielt. Und in diesem Sinn würde ich gern mit einem Zitat enden von Massimo Recalcati, der auch zu dieser postödipalen Theoriebildung gehört. Und er schreibt, die Erfahrung des Begehrens ist nicht nur die Erfahrung einer nicht beherrschbaren Exzentrizität, sondern sie ist für Lacan auch die Erfahrung einer irreduziblen, unzerstörbaren, uneinholbaren Besonderheit. Dies bedeutet in erster Linie, dass es kein universelles Maß für das Begehren gibt. Als ein absolutes Besonderes widersetzt sich das Begehren jeder Vereinheitlichung, jedem Vergleich, jeder Homologisierung. Es ist von seinem Ursprung her dishomogen. Vielen Dank. Oh.